Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die politischen Verwerfungen in Thüringen, sie sind noch nicht geglättet, auch wenn sich FDP-Chef Lindner von seinem Parteivorstand die Absolution hat erteilen lassen. Zwar etwas falsch gemacht, aber Vertrauen in den Chef erneuert. Bei der CDU, da sieht das etwas anders aus. Da tun die Landespolitiker einfach nicht das, was die Bundeschefin von ihnen will. Die hat deshalb erst einmal aufgegeben, was ihr allerdings nachgetragen wird. Wir berichten gleich über die verschiedenen Möglichkeiten in Thüringen, einen neuen Regierungschef zu wählen. Und wir sprechen darüber, dieses Mal mit einer SPD-Politikerin, mit Elisabeth Kaiser nämlich, aus Gera. Außerdem, bei der Grundrente haben sich die beiden federführenden Ministerien geeinigt. Frankreichs Präsident Macron will die Europäer zu mehr Verteidigungsgemeinschaft drängen. Und in Hongkong gilt ab morgen Quarantäne für Einreisende aus China wegen des Coronavirus. Auch heute Abend bietet uns die politische Situation Thüringens mehr als genug Gesprächsstoff. Stundenlang hat heute Nacht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Thüringer Kollegen von der Landtagsfraktion bekniet, den Weg für Neuwahlen freizumachen. Doch Mike Moring, der Fraktionschef, blieb standhaft. Er will dazu nicht seine Zustimmung geben und die Mehrheit der Abgeordneten auch nicht. Für die CDU-Chefin ein Dilemma. Aus dieser Lage versucht sie mit einem Vorschlag zu entkommen, der allerdings bei den anderen Parteien auf Ablehnung stößt. Die sollten doch bitte einen eigenen Kandidaten aufstellen, der wählbar sei. Henry Bernhard über den Tag in Erfurt.
Schönen guten Tag.
Die Stimme des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ist fest, seine Hände aber, in denen er den Sprechzettel hält, zittern. Er kommt gerade von der Landtagspräsidentin Birgit Keller.
Ich hatte um das Gespräch gebeten, um mit ihr von Verfassungsorgan zu Verfassungsorgan über eine schnelle und geordnete Amtsübergabe zu sprechen. Ohne dass zum Beispiel durch einen sofortigen Rücktritt der Stillstand der Rechtspflege und andere notwendige Maßnahmen im Freistaat nicht mehr möglich sind. Die Juristen der Landtagsverwaltung und der Staatskanzlei sind sich darüber einig, dass ein Rücktritt nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht.
Denn Thomas Kemmerich ist die Thüringer Landesregierung. Er hat keinen Minister, denn er will raus aus dem Amt des Ministerpräsidenten so schnell wie möglich. Davor aber stehen die Fristen. Erst am 18. Februar kann der Ältestenrat des Parlaments, bestehend aus Vertretern aller Parteien, zusammentreten. Er soll beraten, wie Thomas Kemmerich aus dem Amt scheiden und ein neuer Ministerpräsident gewählt werden kann. Dafür gibt es vier Möglichkeiten: die Selbstauflösung des Landtags und Neuwahlen, der Rücktritt des Ministerpräsidenten, ein konstruktives Misstrauensvotum gegen ihn oder eine Vertrauensfrage von ihm. Alle Varianten haben unterschiedliche Anforderungen, alle resultieren in der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Einer, der sich dafür bewerben will, ist Kemmerichs Amtsvorgänger Bodo Ramelow. Der Linke beklagt in einem Interview des Mitteldeutschen Rundfunks, dass Neuwahlen das Land zu lange ohne Regierung lassen würden.
Das heißt, wir brauchen erstmal eine handlungsfähige Regierung, damit eine Landtagswahl vorbereitet werden kann. Ich höre davon, dass eine Viererdelegation der CDU am Verhandeln ist, dass ich wieder ins Amt kommen soll. Dann kann ich die Regierung berufen, dann können wir den Haushalt fertig machen. Ich habe CDU und FDP angeboten, sie in die gesamte Haushaltsarbeit mit einzubeziehen. Und wenn dann gewünscht wird, eine Neuwahl abzuhalten, dann bin ich gerne bereit, die Vertrauensfrage zu stellen. Aber zuerst kommt das Land.
Die Viererdelegation der CDU soll mit Linken, SPD und Grünen abklären, inwieweit ein linker Ministerpräsident zumindest für einen Teil der Fraktion wählbar wäre. Ramelows Koalition fehlten vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Die linke Fraktions- und Parteichefin Susanne Hennig-Welsow will keinesfalls auf einen dritten Wahlgang spekulieren, in dem eine einfache Mehrheit genügen würde.
Wir brauchen 46 Stimmen im Landtag. Und deswegen sage ich, wenn wir nicht vorher wissen, dass Ramelow eine Mehrheit hat, dann werden wir auf Neuwahlen gehen.
Die SPD setzt von vornherein auf Neuwahlen. Ihr Vorsitzender Wolfgang Tiefensee argumentiert:
Ich denke, auf dem Hintergrund dessen, was am Mittwoch, 5. Februar, im Landtag passiert ist, ein politischer Dammbruch, das sollen Wählerinnen und Wähler in der Entscheidung, wie in der Zukunft der Landtag zusammengesetzt sein soll, in ihr Votum einbeziehen.
Die Thüringer CDU will Neuwahlen vermeiden. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage ist ihr Wählerpotenzial nahezu auf die Hälfte geschrumpft. Das sei jedoch nicht der Grund, sagt der stellvertretende Fraktionschef der CDU, Andreas Bühl, sondern der Wunsch nach Stabilität.
Für uns gilt die Beschlusslage von gestern Abend, die wir auch gemeinsam mit der Parteivorsitzenden verabredet haben. Wir wollen möglichst Stabilität fürs Land. Wir werden deswegen keine aktiven Versuche unternehmen, einen Ministerpräsidentenkandidaten aufzustellen. Und wir werden unterm Strich mit einer Enthaltung auch dafür sorgen, dass Bodo Ramelow auch ins Amt kommen kann.
Das aber widerspricht dem am Morgen gefassten Beschluss des CDU-Präsidiums, nur einen Grünen oder Sozialdemokraten als Ministerpräsidenten ins Amt zu verhelfen. Hier droht neuer Streit zwischen der CDU-Spitze in Berlin und den Thüringer Christdemokraten. In Berlin setzt man auf schnelle Neuwahlen. Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Moring hat sich nach heftiger Kritik aus der Fraktion in die zweite Reihe zurückgezogen.
CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat ja erst einmal vergeblich versucht, ihre Fraktionskollegen im Thüringer Landtag von Neuwahlen zu überzeugen. Und offen werden nun bereits die Fragen nach ihrer Durchsetzungskraft und ihrer Führungsfähigkeit gestellt. Noch viel massiver schlug Christian Lindner die Ablehnung aus der eigenen Partei entgegen. Der FDP-Chef hatte die Wahl Thomas Kemmerich zum Thüringer Regierungschef mit den Stimmen der AfD zunächst einmal begrüßt. Und gegen den anschließenden Shitstorm, da konnte er sich nur durch die Vertrauensfrage in seinen Parteivorstand wehren. Die hat er mit einem kleinen blauen Auge überstanden.
Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir heute hier im Bundesvorstand mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat.
Natürlich haben Sie Christian Lindner das Vertrauen ausgesprochen. Mit 33 zu einer Stimme bei 2 Enthaltungen. Zu unangefochten ist der Parteichef, oder besser war der Parteichef, bis zu diesem verheerenden Dienstag in Thüringen.
Die Entscheidungen und Ereignisse in Thüringen, die wir verantworten, haben Zweifel bei vielen an der Grundhaltung der FDP ausgelöst. Diese Zweifel an der grundlegenden Orientierung unserer Partei bedauern wir zutiefst.
Auch persönliche Fehler räumt der Parteichef ein. Ja, er würde sein viel kritisiertes erstes Statement nach der Wahl Kemmerichs mit Stimmen der AfD heute anders formulieren, räumt Lindner ein. Auch er sei einer Fehleinschätzung der AfD erlegen.
Wir haben nicht, ich selber auch nicht, damit gerechnet, dass diese Partei so weit geht, Kandidaten nur zum Schein vorzuschlagen, um dann plötzlich ganz anders zu votieren in einer geheimen Wahl.
Demut, normalerweise nicht die Stärke Christian Lindners. Heute zeigt er sie. Es geht gar nicht anders. Zu groß der Ärger in der Bevölkerung und in der Partei. Zahllose Wortmeldungen, Stunde um Stunde verlängert sich die Vorstandssitzung. Dass es hochhergehen würde, das deutete sich aber schon vorher an.
Da ist großer Schaden entstanden. Da wurde von Thomas Kemmerich Feuer gelegt. Es ist gelöscht worden, aber der Dachstuhl ist verkokelt und deswegen sollten wir uns und müssen damit beschäftigen.
So die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor der Sitzung zu Welt. Doch Lindner bricht nicht den Stab über Kemmerich. Wie es mit ihm weitergeht, das müsse die Landespartei klären. Klar sei, man setze weiter auf Neuwahlen. Anders als die Union, bei der die Klarheit weiter fehlt, weil sich der Landesverband weiter Neuwahlen verweigert. In einer Nachtsitzung hatte es die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer nicht geschafft, die Thüringer Parteifreunde auf Linie zu bringen. Nun, nach der Präsidiumssitzung am Mittag, gibt sie die neue Linie aus.
Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint.
Nach dem Fiasko der FDP sollen nun also SPD und Grüne einen Kompromisskandidaten präsentieren. Ein Ansinnen, das beide Parteien, die sich längst auf eine Zusammenarbeit mit Bodo Ramelow und der Linkspartei festgelegt haben, sogar schon einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, umgehend ablehnen. Klar scheint nur, Mike Morings Zeit als Thüringer CDU-Landeschef scheint abgelaufen.
Mike Moring hat gestern, solange ich bei der Sitzung dabei war, das war bis ca. 1 Uhr der Fall, mit Blick auf seinen Fraktionsvorsitz klar erklärt, dass er einen Rücktritt in Aussicht stellt, dass er über ein Verfahren reden will.
Doch auch Kramp-Karrenbauer selbst steht unter Beschuss, wegen ihres Krisenmanagements in der Affäre. Einige prominente CDU-Vertreter, wie Tilman Kuban von der Jungen Union, hatten sie offen kritisiert. Doch auf der Präsidiumssitzung erhält sie von allen Anwesenden Rückendeckung, dieses Mal ganz ohne Vertrauensfrage.
Philipp Mayer berichtete über die Reaktionen der Bundesparteien auf die Ereignisse in Thüringen. Und jetzt haben wir viel über CDU, über FDP gesprochen, aber was macht eigentlich die SPD in Thüringen? Das kann ich jetzt mit Elisabeth Kaiser besprechen. Sie ist Thüringer Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Kaiser.
Guten Abend.
Wir haben eben Ihren Landeschef Wolfgang Tiefensee gehört. Er will Neuwahlen. Wollen Sie das auch?
Ich denke, Neuwahlen wären jetzt der richtige Schritt, um eben dann doch schnell für andere und klarere Verhältnisse zu sorgen und dann eben auch wieder für andere Mehrheiten zu kämpfen, weil die Bevölkerung ja auch gesehen hat, dass es in dieser Situation kaum einen anderen Weg gibt, solange eben auch die Parteien, um die es dann wirklich auch geht und die uns erst in diese Schlamassel gebracht haben, das ist eben die FDP und die CDU, nicht bereit sind, da auch einen konstruktiven Weg auch mit der Linken zu gehen. Und von daher wird immer von Stabilität fürs Land gesprochen. Das kann ich aber nicht erkennen, den Willen bei den Parteien das herzustellen.
Also ich höre, der Schlamassel ist von diesen beiden Parteien ausgegangen, sagen Sie. Man könnte auch sagen, ist von der AfD ausgegangen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Es wird aber nicht schnell gehen, wenn es Neuwahlen geben soll. Das haben wir eben auch gehört von Bodo Ramelow. Das braucht gewisse Vorlaufzeiten und so weiter. Damit es schnell ginge in Thüringen, machen Sie denen doch mal ein Angebot. Oder die SPD könnte ein Angebot machen, ein personelles Angebot.
Ich glaube nicht, dass es schneller gehen würde, weil es da natürlich enorme Diskussionen bedürfte und das steht für uns auch nicht in Frage. Denn am Ende geht es ja darum, wie schon gesagt, dass wir vorankommen und jetzt einen Konflikt zu schüren, in dem wir jetzt selber einen Kandidat aufstellen müssten. Das hilft natürlich nicht dabei, Einigkeit herzustellen, auch zwischen den drei Koalitionären, die jetzt eigentlich ja schon bereit gewesen wären, das sind die Grünen, die Linken und natürlich die SPD, gemeinsam auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eher also kein konstruktiver Vorschlag, der da gemacht wurde und sollte vielleicht den Ball in unser Feld spielen, ist aber eigentlich einfach nicht gelungen.
Andererseits will ja Frau Kramp-Karrenbauer auch Neuwahlen. Sie kann sich bloß nicht durchsetzen in Thüringen. Wenn es nun einen Kandidaten, sagen wir mal, der SPD gäbe, der dann auch für andere wählbar wäre, das wäre doch dann ein Ausweg, oder?
Nun ja, also man muss ja wirklich sagen, dass es hier eine klare Haltung braucht. Und die haben ja gezeigt, wie gesagt, wir sind nicht verantwortlich dafür, was passiert ist. Das sind eben die anderen Parteien. Und deswegen sehen wir auch nicht, warum wir da jetzt einen neuen Kandidaten irgendwo aufstellen sollten, der dann vielleicht erneute Diskussionen hervorrufen würde, das einfach gerade nicht angebracht ist.
Also wenn es jetzt keine Neuwahlen gibt, danach sieht es ja eigentlich gar nicht aus, dass es so schnell ginge. Dann ist ja die andere Möglichkeit, dass Bodo Ramelow sich wieder zur Wahl stellt. Er will das ja auch tun, das haben wir eben auch von ihm gehört, von der Linkspartei im Dreierbündnis mit Ihnen und mit den Grünen. Ist das eigentlich wirklich das Beste für Thüringen?
Also ich glaube, unter den Umständen, die wir haben, ich meine, die Wahlbevölkerung hat ja entschieden und die Linke hat die Mehrheit bekommen im Land und da wäre es schon vernünftig zu sagen, gut, die CDU geht darauf ein, zumindest einige, die da auch durchaus vielleicht in der Fraktion sehen, dass es fürs Land wichtig wäre, diesen Kandidaten zu unterstützen, damit wir wieder eine Regierung bekommen, damit klare Verhältnisse herrschen und die Arbeit fortgesetzt werden kann. Weil die Thüringerinnen und Thüringer warten schon viel zu lange und diese Hängepartie, gerade auch in den letzten Jahren, letzten Tagen, dieses Hin und Her, das bringt Unsicherheit ins Land. Das bedeutet auch einen enormen Politikverdruss, der sich dann nochmal steigert und das hilft keiner Partei.
Das hieße dann wieder, wie gehabt, Wahl im dritten Wahlgang, also so wie zurück auf Anfang, so wie es vorher war.
Na gut, da ist das Problem natürlich, dass jetzt auch die Linke merkt, das ist ein sehr unsicheres Spiel, wenn man auf den dritten Wahlgang setzt und jetzt ja auch gefordert hat, das nur mit klaren Zusicherungen auch seitens der CDU zu machen, also in die Wahl zu gehen und ihren dritten Wahlgang zu vermeiden, also mit einer klaren Mehrheit von 46 Stimmen die Wahl zu beschließen. Und da ist ja auch jetzt die Union gefordert, da auch drauf einzugehen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir da auch so eine klare Haltung bisher gezeigt haben, dass wir eben gesagt haben, wir unterstützen keinen Kandidaten, der von der AfD gewählt wurde. Und jetzt braucht es ein konstruktives Aufeinanderzugehen der demokratischen Parteien, um diese Schlamassel, in denen uns eben auch CDU und die FDP reingeritten haben, wieder zu beenden.
Wir hörten von der linken Fraktionschefin, sie hat schon Gespräche geführt mit 4 CDU-Kandidaten. Das würde ja reichen, das käme dann auf 46. Also Sie setzen darauf, dass man aus der CDU-Phalanx da Leute herausbricht.
Ich bin mir da nicht sicher und wir haben auch gemerkt, dass die CDU ein unsicherer Partner ist, weil es gab ja sicherlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man völlig ohne Gespräche schon in die Wahl vorab gegangen ist, aber man weiß ja mittlerweile nicht mehr, und das hat man ja auch bei dem Fraktionschef, dem bisherigen, gemerkt, Mike Moring, dass das nicht klar war, ob er zu seinem Wort steht und ob die anderen Abgeordneten das tun würden. Kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Wichtig wäre es aber, und die CDU würde damit auch zeigen, dass es ihr wirklich ums Land geht und nicht nur um die eigene Machtoption.
Nun gibt es ja von Ihrer Seite aus auch das, also von SPD-Seite aus auch das sogenannte Ultimatum an den gewählten Ministerpräsidenten zurückzutreten bis zum Sonntag. Ansonsten würde die Wahl im Landtag terminiert werden. Wird es eigentlich irgendwie besser durch diesen sofortigen Rücktritt?
Naja, zumindest würde er dann auch klar zu dem stehen, was er gesagt hat. Und momentan fühlt sich das natürlich ein bisschen so an wie so eine Hinhaltetaktik, die jetzt auch nicht wirklich hilft. Zumindest könnte man dann klar in Diskussionen auch der Fraktionen überlegen, wie man jetzt vorgeht, was man jetzt tun kann, um eben eine schnelle Wahl herbeizuführen. Und dann wäre auch der Druck da zu handeln. Und so habe ich das Gefühl, warten einige, bis sich so manches legt, vielleicht auch so manche Stimmung nochmal dreht oder verändert. Aber ich glaube, da ist niemandem geholfen. Es gab schon gleich am Mittwoch Demonstrationen im Land. Die wird es dann auch weiterhin geben. Und damit ist weiterhin Unruhe. Und ich glaube, wenn man jetzt klare Verhältnisse schaffen würde, eben auch durch eine klare Aussage von Herrn Kemmerich, eine klare Handlung, dann wäre das auf jeden Fall besser als diese Hinhaltetaktik, die wir jetzt sehen. Und ich hoffe spätestens nach dem Gespräch am 18. Februar, wo ja der Ältestenrat zusammenkommt, dass dann die Entscheidung getroffen wird, dass Kemmerich dann auch zu der Einsicht kommt, zurückzutreten. Aber es wäre gut, wenn da schon am Sonntag ein deutliches Signal kommen würde.
Dann gibt es ja morgen Mittag den Koalitionsgipfel, das Koalitionsgespräch in Berlin. Was erwarten Sie?
Ja, zum einen erwarte ich eine klare Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer, wie sie damit umgeht, was sie gedenkt zu tun, weil man dann spürt, dass die Durchsetzungskraft da durchaus schwierig ist, was auch den Landesverband hier angeht. Und was wir natürlich auch erwarten, ist ein klares Bekenntnis, dass es in keinerlei Form zu weiteren, Vorgehen in den verschiedenen Landesverbänden kommt, wie jetzt in Thüringen, dass man da sich klar nochmal positioniert, dass das ein No-Go ist, in irgendeiner Form mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn auch indirekt, und dass man da alles ausschließt, dass sowas nochmal passieren kann. Also da braucht es jetzt wirklich eine klare Haltung, und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer das Vertrauen in der Hinsicht wieder aufrechterhalten oder aufbauen möchte, vor allen Dingen, weil es ja jetzt immer wieder deutlich wird, dass sie sich nicht so durchsetzen kann, wie man das erwarten würde von einer Bundesvorsitzenden.
Die Meinung von Elisabeth Kaiser, sie ist SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag und dort Mitglied der Landesgruppe Thüringen. Danke für Ihre Einschätzungen zu dieser späten Stunde, Frau Kaiser. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, schönen Abend noch.
Die Rolle der Union bei den Ereignissen in Thüringen, die soll morgen in einem Koalitionsausschuss aufgearbeitet werden, ich habe es gesagt. Und dort lag auch schon mal das Thema Grundrente auf dem Tisch. Im November war das. Streit gab es damals um die Frage, ob Vermögen oder Einkommen der Rentnerinnen und Rentner auf die Grundrente angerechnet werden sollen und wenn, in welcher Höhe. Als es dann geschafft war, da legte Sozialminister Heil seinen Gesetzentwurf vor und der traf prompt mal wieder auf wenig Gegenliebe beim Koalitionspartner. Mittlerweile gibt es aber eine Einigung zwischen dem Gesundheits- und dem Sozialministerium. Und wenn wir den Beitrag von Panayiotis Gavrilis gleich hören, heißt das aber noch lange nicht, dass der Streit beigelegt ist.
Am nächsten Mittwoch soll der Gesetzentwurf zur Grundrente ins Kabinett. Letzte Detailfragen haben gestern Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn, Verhandlungsführer für die Union, geklärt. So haben nicht nur Geringverdienerinnen und Verdiener, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, Anspruch auf eine Grundrente, sondern auch diejenigen, die 33 Beitragsjahre nachweisen können. So sollen harte Abbruchkanten vermieden werden, heißt es.
Grundrente sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und für mehr Sicherheit im Alter. Sie hilft Menschen, die einen Lebtag gearbeitet haben. Diese Menschen müssen am Ende mehr haben, und zwar deutlich mehr haben, als die Grundsicherung.
Das hatte Hubertus Heil bereits im vergangenen November gesagt, nachdem Union und SPD sich nach langem Ringen auf ein Grundkonzept geeinigt hatten. Seitdem immer wieder ein Streitpunkt, die Finanzierung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz möchte die Kosten von etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr durch Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer ausgleichen. Die gibt es aber noch nicht. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte dazu heute:
Die Finanzierung der Grundrente wird aus Steuermitteln erfolgen. Es gibt dazu ja auch einen entsprechenden Koalitionsbeschluss. Und die Arbeiten an der Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer laufen zurzeit.
Die Finanzierung ist aus Sicht des Haushaltspolitikers der Unionsbundestagsfraktion Eckhard Rehberg alles andere als gesichert. Über die Grundrente werde es noch eine intensive Diskussion in der Unionsfraktion geben, sagte Rehberg unserem Hauptstadtstudio.
Die Finanzierungsgrundlage sollte die Finanztransaktionssteuer sein. Sie ist jetzt europäisch in weite Ferne gerückt. Scholz und Heil stehen hier im Wort. Sie tragen die Verantwortung, Sie haben die Grundrente initiiert. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren dann sehen, wie die Umsetzbarkeit wirklich ist. Und dann muss Herr Scholz auch, was die Finanzierung betrifft, die Hosen runterlassen.
Ein weiteres Detail, das nun geklärt scheint, wie Einkommen angerechnet werden. Die volle Grundrente bekommen nur diejenigen, die als Alleinlebende monatlich nicht über mehr als 1.250 Euro an Einkommen verfügen. Bei Paaren liegt die Grenze bei 1.950 Euro. Einkommen, die darüber liegen, sollen zu 60% angerechnet werden. Wer über 1.600 Euro als Einkommen angibt, bekommt keine Grundrente. Zudem sollen mögliche Kapitalerträge bei der Einkommensprüfung umfassend berücksichtigt werden, heißt es. Man müsse sie bei der Rentenversicherung vollständig angeben, diese könne sie dann auch überprüfen. Geht es nach Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, dann könnte sie auf eine Einkommensprüfung komplett verzichten. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio kritisiert sie zudem den gefundenen Kompromiss zum Beitragszeitraum.
Mir fehlt an der Grundrente natürlich immer noch eine bessere Gleitzone, damit eben auch Menschen, die nicht auf 35 oder 33 Berufsjahre kommen, einen Anspruch auf Grundrente haben. Und das heißt eben, Grundrente müsste bei 30 Jahren Berufstätigkeit, Pflege oder Erziehung starten.
Zuletzt hatte auch die Deutsche Rentenversicherung Alarm geschlagen. Die Befürchtung, das neue System stelle die Behörden vor zu große Herausforderungen. Zudem fehle Personal für eine schnelle Bearbeitung. Die Zeit für eine Umsetzung sei schlicht zu knapp, damit die Grundrente ab 2021 auch tatsächlich kommen kann. Die Zeit ist ohnehin knapp. Damit die Grundrente, das Prestigeprojekt der SPD, ab Januar gelten kann, muss spätestens bis zur parlamentarischen Sommerpause das Gesetz durch den Bundestag.
Eine Armee für Europa unter dem Kommando der EU, das ist ein Plan, der durchaus zwiespältig aufgenommen wird, denn viele EU-Länder sind ja auch gleichzeitig in der NATO und damit unter dem maßgeblichen Einfluss der militärischen Führungsmacht USA. Der französische Präsident Macron wird nicht müde zu betonen, dass die Europäer sich davon unabhängiger machen sollten. In einer Rede vor Militärs bot Macron den europäischen Staaten, die das wollten, nun ein Andocken an das atomare Abschreckungspotenzial Frankreichs an. Das sei aber kein Misstrauensvotum gegen die USA. Marcel Wagner hat dem französischen Präsidenten zugehört.
Seit Tagen läuft unter den deutschen Christdemokraten eine lange Zeit fast totgeglaubte Diskussion über die Frage nach der nuklearen Abschreckung Deutschlands. Man könne diese doch gemeinsam mit Frankreich entwickeln, das dafür sein Arsenal unter die Hoheit der EU oder der NATO stellen könne, lautete eine Anregung aus der Fraktion. Emmanuel Macron dürfte die Diskussion von Paris aus sicher verfolgt haben. Die Antwort, die er heute an der prestigeträchtigen Pariser Militärakademie gab, fiel wenig überraschend aus. Ich wünsche mir mit unseren europäischen Partnern einen strategischen Dialog über die Rolle der französischen Nuklearabschreckung für unsere gemeinsame Sicherheit. Streckte Macron die Hand weit aus, scheinbar jedenfalls, denn gleichzeitig stellte er auch klar, unsere nukleare Abschreckungskraft bleibt in letzter Konsequenz der Schlüssel unserer Sicherheit und die Garantie unserer vitalen Interessen. Heute wie gestern garantiert sie unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit zu entscheiden und zu handeln. Frankreich werde sein Arsenal auch weiterhin nicht in den entsprechenden Mechanismus der NATO einspeisen. Dabei seien Atomwaffen kein Selbstzweck, betonte Macron. Im Gegenteil, Europa müsse sich gemeinsam dafür einsetzen, dass es nicht zu einem neuen Wettrüsten komme. Nationale Souveränität und gleichzeitig stärkere Zusammenarbeit mit dem Ziel, die europäische Verteidigung autonomer zu machen, so lautete der Spagat, den der französische Präsident in seiner mit Spannung erwarteten Grundsatzrede wieder einmal versuchte. Seine Diagnose war dabei nicht neu. Eine Welt, in der Spannungen und Krisen stetig zunehmen, in der alte Partner wie die USA vor allem auf sich selbst schauen und Mächte wie China zunehmend das Heft in die Hand nehmen, droht Europa der Bedeutungsverlust. Um dem entgegenzuwirken, muss es sich wirtschaftlich, technisch, aber auch militärisch eine starke Stimme verschaffen. Doch dazu, mahnte Macron, brauche es größere Anstrengungen der europäischen Partner. Warum haben sie ihre Verteidigungsanstrengungen seit den 90er Jahren beständig verringert? Warum sind sie nicht mehr bereit, Verteidigung als eine Priorität in ihre Budgets aufzunehmen und dafür die nötigen Opfer zu bringen, obwohl die Risiken steigen? Auch wenn der Präsident es nicht explizit aussprach, der Vorwurf dürfte sich wieder einmal an Deutschland gerichtet haben.
Marcel Wagner berichtete aus Paris. Hier ist der Deutschlandfunk, 23 Uhr, 35 Minuten. Wir kommen zu den Kurzberichten im Journal vor Mitternacht. Bundeskanzlerin Merkel hat Angola Hilfe gegen Korruption zugesagt. Iffi Seibert.
Die beiden heißen Themen kamen in Angola natürlich auch auf den Tisch. Zum einen die Korruptionsaffäre um die Tochter des Ex-Präsidenten Isabel dos Santos. Die angeblich reichste Frau Afrikas soll auch mit Hilfe deutscher Entwicklungsbanken Geschäfte gemacht haben. Der Fall war vor kurzem unter dem Namen Luanda Leaks bekannt geworden. Merkel sagte dem angolanischen Präsidenten Unterstützung zu. Sollten deutsche Unternehmen oder Finanzinstitutionen auch hier eine Rolle spielen, dann sagt Deutschland natürlich zu, dass wir sehr transparent bei der Aufklärung helfen wollen, so Merkel. Auch in der Frage nach Lieferung von deutschen Küstenbooten reagierte die Kanzlerin positiv. Nach der Bitte von Präsident Lorenzo, solche Boote zu liefern, sagte sie, wir stehen der Sache grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. Angolas Küstenwache kämpft gegen Rauschgiftschmuggler und kann seine Ölanlagen vor der Küste nicht ausreichend schützen. In Angola wurden anlässlich des Besuchs der Kanzlerin auch mehrere Wirtschaftsabkommen zwischen deutschen und angolanischen Firmen unterzeichnet. Außerdem ein Stipendienprogramm für angolanische Studenten, die in Deutschland ausgebildet werden.
In Münster sind Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen. Melanie Weyand.
Mehrere tausend Menschen haben in Münster gegen den Neujahrsempfang der AfD demonstriert. Rund um das historische Rathaus haben sich nach Polizeiangaben insgesamt 4000 Menschen versammelt. Das Bündnis Keinen Meter den Nazis hatte zur Versammlung aufgerufen. Mit lauten Rufen wie Haut ab und Nazis raus protestierten die Münsteraner gegen den AfD-Empfang. Die Polizei hatte rund um das Rathaus Absperrgitter errichtet. Nach Angaben eines Sprechers verliefen die Proteste dahinter meist friedlich. Aber es kam auch zu einigen Tumulten, als Demonstranten versuchten, AfD-Gäste nicht durchzulassen. Einige wurden beleidigt, bespuckt und bedrängt. Einmal musste die Polizei Pfefferspray einsetzen. Dass man in Münster nicht willkommen sei, sei bekannt, sagte Parteisprecher Jörg Meuthen. Die Veranstalter zeigten sich gegen Ende der Proteste zufrieden. Man habe in Münster erneut ein deutliches Zeichen gegen rechts gesetzt.
Die Grünen wollen, dass die Betreiber von Windkraftanlagen eine Extraabgabe leisten. Anja Günther.
Wie kann die Akzeptanz für Windräder bei Bürgern und Kommunen gestärkt werden? Aus Sicht der Grünen könnte das gelingen, indem man die Windkraftbetreiber zur Kasse bittet. Eine Abgabe von rund 10.000 Euro pro Jahr und Anlage schlägt die Grünen-Bundestagsfraktion vor, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Die Abgabe der Windkraftbetreiber solle zu 100% an jene Kommunen gehen, in denen Windkraftanlagen gebaut werden, zitiert dpa aus dem Grünen-Konzept. Über das Geld sollten die Kommunen frei verfügen können. Bereits Anfang der Woche hatte die grüne Energieministerin von Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert, vorgeschlagen, dass Windkraftanlagenbetreiber einen Teil ihrer Erlöse an die Kommunen auszahlen. Union und SPD ringen seit längerem um ein Konzept, wie der stockende Ausbau der Windkraft zur Stromerzeugung beschleunigt werden kann. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden derzeit verschiedene Modelle geprüft. Ziel der Großen Koalition ist, sich bis Ende März zu einigen.
Die Türkei verstärkt ihre Truppen in der syrischen Provinz Idlib. Christian Buttgereit.
Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet von Panzerfahrzeugen und schweren Geschützen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London meldet, es sei das fünfte Mal in dieser Woche, dass die Türkei ihre Truppen im Raum Idlib verstärkt habe. Die Türkei unterhält dort 12 Beobachtungsposten, die eigentlich dazu dienen sollten, die inzwischen gebrochene Waffenruhe zwischen dem syrischen Regime und den Rebellen zu überwachen. Durch das Vorrücken der von Russland unterstützten Regierungstruppen befinden sich 3 der 12 Posten inzwischen hinter der Frontlinie. Wegen der Angriffe sind Hunderttausende Zivilisten auf der Flucht Richtung türkische Grenze. Die türkische Regierung hat das Assad-Regime aufgefordert, die Angriffe einzustellen. Zu Beginn der Woche waren bei Zusammenstößen zwischen türkischen Soldaten und syrischen Regierungstruppen auf beiden Seiten mehrere Soldaten getötet worden. Die russische Regierung unterstützt das Assad-Regime, die Türkei steht auf Seiten der Rebellen. Morgen wird in Ankara eine Delegation aus Moskau erwartet, um eine Lösung in dem Konflikt um Idlib zu suchen.
Im Vergewaltigungsprozess gegen den US-Filmproduzenten Harry Weinstein hat jetzt die Verteidigung das Wort. Peter Mücke.
In den vergangenen zwei Wochen hatten insgesamt 6 Zeuginnen der Anklage in zum Teil drastischen Details Weinstein Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Einschüchterung vorgeworfen. Hinzu kamen noch weitere Zeugen und eine Psychologin, die diese Anschuldigungen stützen sollten. Die Verteidigung hatte in Kreuzverhören teils sehr aggressiv versucht, die Zeuginnen als unglaubwürdig darzustellen. In den kommenden Sitzungstagen wollen Weinsteins Anwälte eigene Zeugen und Beweisstücke vorlegen, die den Angeklagten entlasten sollen. Unklar ist, ob der ehemalige Hollywood-Produzent auch selbst das Wort ergreifen wird. Er besteht darauf, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen sind. Mehr als 80 Frauen werfen dem einstigen König von Hollywood sexuelle Übergriffe vor. Beim Prozess in New York werden aber nur 2 Fälle verhandelt. Weinstein wird vorgeworfen, 2006 eine Produktionsassistentin sexuell genötigt und 2013 eine Schauspielerin vergewaltigt zu haben. Die Anklage will im Prozess aber darüber hinaus beweisen, dass es ein Muster gab, mit dem Weinstein junge Frauen mit Karriereversprechen gefügig machte und bei einem Nein zum Sex zwang. Am Ende müssen die 12 Geschworenen entscheiden, wem sie glauben. Bei einer Verurteilung droht Weinstein lebenslange Haft.
Vom US-Arbeitsmarkt, da kommen positive Zahlen. Thorsten Teichmann.
Von außen betrachtet spricht alles für einen weiteren Aufschwung der US-Wirtschaft. 225.000 neue Jobs sind im Januar entstanden. Die Arbeitslosenquote liegt fast unverändert bei 3,6%. Und noch eine Zahl: In den vergangenen 12 Monaten haben sich gut 600.000 Amerikaner weniger arbeitslos gemeldet. Auf der anderen Seite hat das produzierende Gewerbe im Januar wieder Stellen gestrichen. Vor allem in der Automobilindustrie fallen Jobs weg. 24.000 Arbeitsplätze weniger innerhalb eines Jahres. Dabei hatte US-Präsident Trump in dieser Woche 100.000 neue Jobs in diesem Bereich versprochen. Doch auf welcher Basis? Denn Arbeit entsteht in anderen Zweigen der Wirtschaft. In der Altenpflege und bei der Sozialhilfe sind im vergangenen Monat fast 50.000 neue Jobs dazugekommen. Gastronomie und Entertainment haben 36.000 neue Arbeitsstellen geschaffen. In der Bauwirtschaft werden vor allem Maler, Klempner und Elektriker eingestellt. Und von der ungebrochenen Konsumlaune der Amerikaner profitieren Transportfahrer und Kuriere. Die historisch niedrige Arbeitslosenquote habe bisher nicht zu einem schnelleren Anstieg der Löhne geführt, schreibt das Wall Street Journal. Laut Statistik liegen Löhne und Gehälter im Schnitt 3,1% höher als noch vor einem Jahr.
Der US-Aktienindex Dow Jones ist um knapp 1% gefallen. Er steht jetzt bei 29.096 Punkten. Und wie die Woche an der deutschen Börse in Frankfurt am Main zu Ende gegangen ist, das berichtet von dort Dorothee Holz.
Eine starke Handelswoche, die mit leichten Kursverlusten endete. Der DAX gab am letzten Handelstag der Woche 0,5% nach, fiel auf 13.514 Punkte. Die Wochenbilanz konnte sich aber sehen lassen. Der DAX schaffte ein Plus von 4%. Etwa das, was in der vergangenen Woche verloren ging. Das Coronavirus bestimmte weiter das Geschehen. Die Autobranche bekommt die Auswirkungen besonders stark zu spüren. Weltweit gerät die Produktion ins Stocken. BMW hat die Werksferien bis Mitte Februar verlängert. VW will mit seinem chinesischen Partner nicht vor Sonntag loslegen. Der Autobauer Fiat Chrysler fürchtet sogar, dass die problematische Versorgung mit Autoteilen aus China sich auch auf die Produktion in Europa auswirkt. Autoaktien, größte DAX-Verlierer, Daimler Papiere schlossen fast 3% tiefer. Dabei gibt es für die Branche auch ein wenig Grund zum Aufatmen. Die USA nehmen zunächst Abstand von den angedrohten Zöllen auf Importe von Autos und Autoteilen aus der EU, sagte der Sicherheitsberater von Donald Trump, Larry Kudlow. Sorgen bereiteten auch die äußerst schwachen Daten zur deutschen Industrieproduktion. Im Dezember gab es einen massiven Einbruch, von Desaster war sogar die Rede. Das dürfte die gesamte deutsche Wirtschaft im letzten Quartal belastet haben. Aktien der Deutschen Bank waren erneut DAX-Spitzenreiter. Die Bank hat einen neuen amerikanischen Großaktionär, der schon einmal an Bord war, dann aber abgesprungen und wieder zurückgekehrt ist. Die Rede ist von einem Vertrauensbeweis.
Dorothee Holz von der Börse. Mit dem Coronavirus, da haben sich in China mittlerweile mehr als 31.000 Menschen infiziert und innerhalb eines Tages kamen mehr als 3.100 neue Fälle dazu. Allerdings ist das bereits der zweite Tag, an dem es nicht mehr neue Fälle gab als am Tag vorher. Die Zahl der Toten, sie stieg um 73 auf 636. Ob damit jetzt eventuell der Höhepunkt der Ansteckungen überschritten ist, das weiß noch niemand. In Hongkong jedenfalls reagieren die Behörden jetzt auf die anhaltenden Proteste gegen ihre offenen Grenzen nach Festlandchina. Einreisende von dort müssen ab sofort, ab morgen, in Quarantäne. Frank Eichmann.
Grenze zu, ohne sie wirklich zu schließen und damit womöglich Peking zu verärgern, so lässt sich die Politik von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam beschreiben, mit dem Einreiseverkehr auch das Coronavirus einzudämmen. 24 Fälle sind bislang registriert. Am Dienstag ordnete Carrie Lam an, fast alle Grenzübergänge Richtung Festlandchina würden dicht gemacht, die Bahn- und Fährverbindungen. Geöffnet blieben neben dem lebenswichtigen Flughafen nur zwei Kontrollpunkte. Die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke im Westen und der Übergang Shenzhen Bay. Wir kanalisieren den gesamten Grenzverkehr in diese beiden Übergänge und weil das unbequem ist, werden die Zahlen weiter sinken. Und das ließ sich am Übergang Shenzhen Bay heute Vormittag gut beobachten. Der wirkte erstaunlich leer. Erstaunlich, weil die Zahl der Einreisenden zwar wie gewünscht deutlich gesunken ist, von täglich 170.000 Ende Januar auf keine 30.000 mehr, weil aber ab morgen früh eine weitere Verschärfung in Kraft tritt. Nach Mitternacht muss jeder Grenzgänger aus Festlandchina für 14 Tage in Quarantäne, bevor er garantiert coronavirenfrei durch Hongkongs Straßen laufen kann. Deshalb sollte es heute noch einmal eine große Rückreisewelle geben und tatsächlich, diese Studentin gehörte zu den wenigen, die von Hongkonger Seite aus Richtung China im Checkpoint verschwand. Sie stammt vom Festland. Ich wollte von Hongkong aus mit dem Schnellzug nach China, aber diese Verbindung ist ja vorerst eingestellt. Darum bin ich nun hier. An den Bushaltestellen Richtung Hongkong zwar Warteschlangen, aber überschaubar. Eine Frau mit Schulkind, beide, wie ohnehin alle hier, mit Atemschutzmaske. Wir kommen früher zurück als geplant. Meine Tochter muss ja nach den Ferien zur Schule und bis dahin bleiben wir zu Hause. Auch in Shenzhen sind wir kaum rausgegangen, wenn, dann immer mit Maske. Und meine Tochter hatte ihre Hausaufgaben mit, die sie dort erledigt hat. Dieser ältere Mann ist der typische Grenzgänger, der es ab morgen schwer haben wird. Eigentlich aus Hongkong stammend, aber nach der Verrentung nach Shenzhen umgezogen, weil die Miete hier viel günstiger ist. Problem, die ärztliche Betreuung. Ich hätte eigentlich nächste Woche einen Termin bei meinem Arzt in Hongkong gehabt, aber dann gilt ja schon diese Quarantäne. Deswegen versuche ich es heute. Kein Problem, wenn ich den Doktor nicht sehe. Hauptsache, ich bekomme meine Medizin. Denn was soll ich ohne die machen? Am Abend werden vom Grenzübergang dann doch noch lange Schlangen von Rückreisenden aus Festlandchina gemeldet. Wer noch heute einsteigt in den Bus oder ins Taxi, der hat bis ins Hongkonger Zentrum keine halbe Stunde Fahrt vor sich. Ab morgen wird diese Strecke quarantänebedingt 14 Tage dauern.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange sitzt in britischer Auslieferungshaft und kurz vor dem Beginn des Auslieferungsverfahrens haben sich in Deutschland eine Reihe Prominenter für seine Freilassung eingesetzt, angeführt vom Schriftsteller Günter Wallraff, sprechen sie von Folter und nicht rechtsstaatlichen Verfahren, unter denen Assange zu leiden habe. Gestützt wird das von UNO-Sonderberichterstatter für Folter von Nils Melzer und der hält die Vorwürfe gegen Assange, wie sie in Großbritannien, in den USA oder in Schweden erhoben würden, für konstruiert. Die Regierung in Stockholm weist das zurück. Von dort berichtet Carsten Schmiester.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Assange 2017 schon einmal eingestellt, es im April vergangenen Jahres aber wieder aufgenommen oder, wie sie es sagte, wieder aufnehmen müssen. Die Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers habe darauf bestanden. 7 Monate später war es dann endgültig eingestellt worden. Begründung der Staatsanwaltschaft im November 2019. Obwohl man die Aussagen des mutmaßlichen Opfers für glaubwürdig halte, hätten sich Zeugen teilweise widersprochen. Die Beweise gegen den Verdächtigen reichten daher nicht aus, auch eine erneute Anhörung mache keinen Sinn. Assange war ja bereits Ende 2016 im Beisein schwedischer Anklagevertreter noch während seines Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London 2 Tage lang angehört worden. Auf die aktuellen Vorwürfe des UN-Sonderberichterstatters reagierte die schwedische Anklage bereits gestern. Eine sich darauf beziehende ARD-Anfrage wurde knapp beantwortet. Da es sich um ein abgeschlossenes Verfahren handele, gebe es keine Stellungnahme. Etwas ausführlicher hat die schwedische Regierung jetzt Stellung genommen. In einer E-Mail des Außenministeriums an das ARD-Studio Stockholm heißt es: Die Regierung hat Briefe des Sonderberichterstatters erhalten, die auch von der Regierung beantwortet wurden. Wie aus dem Brief der Regierung vom 12. Juli 2019 hervorgeht, hat die Regierung Einwände gegen Behauptungen im Brief des Berichterstatters. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung des Sonderberichterstatters zu, Assange sei willkürlich in der äquatorianischen Botschaft festgehalten worden. Die Regierung stimmt nicht der Behauptung im Bericht zu, dass das Agieren schwedischer Behörden einem anderen Zweck gedient habe, als Assange für die Verbrechen, für die er in Schweden verdächtigt wurde, anzuklagen. Im Anhang der Mail befindet sich der erwähnte Antwortbrief vom Juli, in dem unter anderem die politische Unabhängigkeit der schwedischen Justiz betont wird. Jene arbeite objektiv und unparteiisch und nach dem Gleichheitsgrundsatz. Weiter wird betont, dass es nach schwedischem Recht zwingende Ermittlungen geben müsse, wenn der Verdacht auf eine Straftat existiere. Das bezog sich offenbar auf die Behauptung des UN-Sonderberichterstatters, nach der die beiden angeblich von Assange sexuell misshandelten und oder vergewaltigten Frauen diese Anklage gar nicht erhoben hätten. Weiter wird in dem Brief darauf hingewiesen, dass Schwedens oberstes Gericht im Mai 2015 den Haftbefehl gegen Assange für rechtens erklärt hatte. Dessen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft sei im Übrigen freiwillig gewesen und er habe sie jederzeit verlassen können. Sein Verbleib dort könne deshalb nicht als Freiheitsentzug, als Folge von Entscheidungen oder Handlungen schwedischer Behörden betrachtet werden. Abschließend stellt die Regierung in dem Antwortschreiben fest, dass sie im Fall Assange nicht gegen ihre Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte verstoßen habe. Auf weitere von Meltzer erhobene Vorwürfe, unter anderem die angebliche Verfälschung von Aussagen des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, geht das Außenministerium in der aktuellen Mail nicht konkret ein.
Zwischen der Türkei und Griechenland, da steht es nicht zum Besten. Der Streit um den türkisch besetzten Teil Zyperns ist alt. Jetzt kommen weitere Konflikte um das Seegebiet um Kreta dazu. Die Griechen fühlen sich umgangen und bedroht.
Heftiger Streit auf hoher See. Verlassen Sie sofort die türkischen Gewässer, fordert die Besatzung eines Bootes der türkischen Küstenwache. Die griechischen Fischer brüllen von ihrem Kutter aus zurück. Nein, machen wir nicht. Das hier ist griechisches Gewässer. Ständig streiten Griechenland und die Türkei um Seegrenzen im Mittelmeer und jetzt auch um Öl und Gas, das unter dem Meeresboden vermutet wird. Griechenland hat mit Zypern, Israel und Ägypten vereinbart, eine gemeinsame Pipeline zu bauen und nach Gas zu bohren. Die Türkei fühlte sich ausgegrenzt und hat mit Libyen ein Abkommen über eine gemeinsame Seegrenze festgelegt, und zwar etwa auf halber Strecke zwischen den Küsten der Türkei und Libyens. Dass ziemlich genau dort auch die griechische Insel Kreta liegt, haben beide Seiten ignoriert. Als Insel habe Kreta keinen Festlandsockel und somit auch keinen Anspruch auf das Meeresgebiet vor der Küste, so die türkische Sichtweise.
It is null. It is not valid.
Nichtig und ungültig sei das Abkommen zwischen der Türkei und Libyen, meint dagegen der Athener Professor Panayotis Tsakonas von der Denkfabrik Elia Meb. Das Abkommen verstoße gegen internationales Recht, das Meer vor Kreta gehöre Griechenland. Der türkische Präsident Erdogan hat allerdings schon angekündigt, noch in diesem Jahr Forschungsschiffe vor die Küste Kretas zu schicken, um nach Gasfeldern zu suchen. In griechischen Talkshows und in Zeitungen wird seit Tagen eifrig spekuliert. Schießen bald türkische und griechische Kriegsschiffe aufeinander? Kommt es zur Seeschlacht vor Zypern, wo die Türkei bereits nach Gas bohrt? Oder werden türkische Soldaten bald eine griechische Insel besetzen? Professor Tsakonas schüttelt den Kopf. Nein, nein, so weit werde es nicht kommen.
What is more likely? It's a deliberate decision. To be taken by Erdogan or by Erdogan's Turkey.
Was eher wahrscheinlich ist, dass Erdogan oder sagen wir Erdogans Türkei ein Schiff in griechische Hoheitsgewässer schickt, zum Beispiel vor die Küste Kretas, um damit die griechische Reaktion zu testen. Das könnte dann zu einem heißen Zwischenfall werden, mehr aber auch nicht.
Ein heißer Zwischenfall, was heißt das? Vielleicht ein paar Kanonenschüsse? Panayotis Tsakonas möchte nicht spekulieren. Griechenland solle vielmehr auf Diplomatie und auf Abschreckung setzen. Diplomatie heißt, alle Gesprächskanäle in die Türkei offen halten und verhandeln. Abschreckung heißt, Flagge zeigen, auch mit Militär im Mittelmeer, und Verbündete suchen. Frankreich zum Beispiel hat sich deutlich auf die Seite Griechenlands und Zyperns gestellt. Schließlich hat die Republik Zypern den französischen Konzern Total mit Gasbohrungen beauftragt. Ende dieses Monats soll der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle für ein paar Tage im zyprischen Hafen Limassol festmachen, durchaus auch als Zeichen der Abschreckung gegen die Türkei.
Thomas Bormann über die Streitigkeiten zwischen der Türkei und Griechenland im Mittelmeer. Und jetzt haben wir noch Zeit, in die Zeitungen von morgen zu blicken. Das macht für uns Dietmar Reiche. Und ich nehme an, es gibt nur ein einziges Thema.
Ja, Thüringen. Wegen der verfahrenen Lage haben sich die Parteivorsitzenden von CDU und FDP eingeschaltet. Die Fuldaer Zeitung kritisiert die Forderung der CDU. Sozialdemokraten und Grüne in Thüringen müssten einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten aufstellen, der auch für die Christdemokraten wählbar sei. So heißt es. Zu glauben, die Linkskoalition lasse sich auseinanderdividieren und sei bereit, Ramelow auf dem Altar der politischen Mitte zu opfern, ist an Naivität nicht mehr zu überbieten. Vielleicht soll es vom Totalversagen der CDU-Bundesvorsitzenden ablenken. Die Thüringische Landeszeitung aus Weimar findet den Vorstoß absurd. Die SPD muss es sich nicht gefallen lassen, dass die CDU ihren Teil der Schuld für Thüringen zuschiebt und haltet den Dieb zuruft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt sich, weiß in der CDU noch jemand, wo es lang gehen soll? Weder in Berlin noch andernorts ist zu erkennen, wie sie mit ihrem Abstieg umgehen will. Dabei ist Thüringen erst der Anfang. Der Tagesspiegel beobachtet einen Verlust an Autorität. Für Annegret Kramp-Karrenbauer wird es in der Union ganz, ganz schwierig. Ja, sie ist die amtierende CDU-Bundesvorsitzende, aber nur so lange, wie sie wirklich amtiert, will sagen, führt. Diese Führung, die inhaltliche, mit Haltung, hat sie in den zurückliegenden Tagen schmerzlich vermissen lassen. Die Zeitung Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen würdigt die Rolle des FDP-Vorsitzenden. Man muss anerkennen, dass Lindner sein eigenes politisches Schicksal in die Waagschale wirft, indem er jede Kooperation der FDP mit der AfD mit seinem Rücktritt verknüpft. Wie groß die Sehnsucht ist, wieder als verantwortungsvolle Größe wahrgenommen zu werden, zeigt die Haltung, mit der man Lindner selten wahrnimmt. Demütig. Die Zeitung Die Welt kommt zu dieser Einschätzung. Christian Lindners überstandene Vertrauensfrage lässt die FDP jetzt fürs Erste mit dem Motto zurück: lieber schlecht dastehen als gar nicht dastehen. Die Neue Osnabrücker Zeitung fasst zusammen: Am Ende dieser bemerkenswerten Woche von Thüringen liegt ein Trümmerfeld. Vor allem die bürgerlichen Parteien haben Schaden genommen. Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Fehlanzeige. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung warnt, am Ende steht dann die Kapitulation der Demokraten vor der Aufgabe, einfach eine ordentliche Regierung für ein Bundesland zu bilden. Wenn die Mitte weiter so erbärmlich agiert, darf sie sich nicht wundern, wenn bald nur noch die dröhnenden Reden von rechts oder die ewig Klagen von links als die einzig kraftvollen Impulse wahrgenommen werden.
Danke, Dietmar Reiche, für die Presseschau. Soweit auch unsere Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt gleich der Mitternachtskrimi. Der kommt heute aus Österreich. Viel Spaß dabei. Kommen Sie gut durch die Nacht. Ich bin Jochen Fischer.